Guten Morgen. Ui, bisschen verrutscht. Ihr wundert euch wahrscheinlich über diese Waldkulisse. Wir haben einen Waldgottesdienst. Kerstin wird es freuen, gell? Nein, Scherz beiseite. Gestern war Hochzeit, ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Nils und Kim hatten geheiratet und ihr war eine wunderbare Kulisse. Ihr neben saß dann das Brautpaar mit einem Bogen und ja, haben dann Hochzeit gefeiert und wahrscheinlich auch noch danach viele Stunden. Ja, ich bin begeistert, was hier so alles an Talenten in unserer Gemeinde schlummert. Ihr habt mich nicht mit falschen Federn oder Licht unter den Scheffel stellen. Also ich meine das wirklich im positiven Sinne. Wunderbare Lieder, tolle Einführung. Und gerade in dem Paket ist es schön, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Auch alle anderen, die mitwirken, die auf den letzten Drücker noch alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir Kaffee haben. Danke Gabi und Volker. Und auch unsere Techniker und unten fürs Kinderprogramm, ist ganz einfach schön. Ja, es ist gerade mal 2 Wochen her, wo wir unsere Gemeindefreizeit hatten. Rund 60 Leute hatten sich an dem Wochenende auf den Weg gemacht, waren bei Neues Leben im idyllischen Westerwald in Wölmessen. Und sie hatten, wie Martina schon sagte, viele Gespräche, Eindrücke, eine tolle Zeit, Impulse und einen verwöhnten Charakter mit leckerem Essen. Und ich weiß nicht, wie es denen gegangen ist, die dabei waren, aber ich glaube, man wollte am liebsten noch gar nicht nach Hause fahren. Einige haben auch danach noch das verlängerte Wochenende genutzt, sie waren in einen Kurzurlaub gefahren und auch da fällt es schwer, nach Hause zu fahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin überhaupt kein Freund von Abschieden. Am Abreisetag, da bin ich eher still, da bin ich hin und her gerissen, die tolle Urlaubsgegend aufgeben, vielleicht noch eine lange Fahrt vor Augen, klappt das alles, gibt es Staus, kommen wir bewahrt zu Hause an, dann zu Hause Wäscheberge, vielleicht wieder ungeklärte Themen und genau, ich spreche in eure Herzen, gell? Und die neue Arbeitswoche fängt an. Und auch bei Abschieden von Menschen, das ist so gar nicht meins. Für mich hat das so ein bisschen den Charakter von Sterben Leid, also so eine leichte Variante davon, in einer abgemilderten Form. An solch eine Situation musste ich denken, als ich den Text vor Augen hatte und er hat einiges zu sagen, wo Jesus von seinem Abschied spricht. Warum muss er gehen? Was kündigt er an? Was ist sein Weg? Wohin geht er? Und die spannende Frage, wie geht es dann weiter, wenn Jesus nicht mehr da ist? Ihr Lieben, wir sprechen ja von Pfingsten und ist allen bewusst, und das haben ja auch die Lieder und die Moderation schon deutlich gemacht, es geht um den Heiligen Geist. Aber bevor wir zum Geist der Wahrheit kommen, möchte ich erstmal von Jesus reden, der ja diese Abschiedsworte spricht. Und bevor wir über die Lücke reden, die der Herr hinterlässt, da wollen wir schauen, wie wichtig es ist, dass wir ihn brauchen und warum wir Jesus brauchen. Wir befinden uns ja immer noch in der Predigtreihe, was ich schon immer mal sagen wollte. Was feiern wir? Was brauchen wir? Und mit wem leben wir? Ich habe versucht, das Ganze mal mit 3 Ballons darzustellen. Die sind hier vorne und dabei gab es ein kleines Missgeschick. Auch da weht Gottes Geist, wo er will. Ich hatte es zu Hause vorbereitet und dann kam ich rein, da ging es buff und da war die Bombe geplatzt. Also wir haben 3 Ballons, Jesus in der Mitte, ein vorsichtiges neues Häkchen auf einen Ballon und dann der Heilige Geist. Also dieses Häkchen steht für, es ist okay. Worum geht es? Wir brauchen Jesus, es ist gut, dass er weggeht und warum wir den Heiligen Geist brauchen. Ich bete. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du immer wieder zu uns sprichst, dass wir Gemeinschaft mit dir und auch untereinander haben können. Herr, es ist gut, dass wir im Glauben nicht alleine unterwegs sind, dass es auch liebe Geschwister und Menschen gibt, die da an unserer Seite stehen. Und Herr, du ermutigst uns immer wieder, du gibst uns das, was wir brauchen, du tröstest uns, du bist unser Beistand und Helfer. Dafür loben und preisen wir dich. Und Herr, schenke es, dass wir heute verändert und gesegnet nach Hause gehen. Segne alles Reden, Hören und auch Tun. Amen. Also, fangen wir mal mit dem ersten Ballon an, mit Jesus. Warum wir Jesus brauchen. Ich sagte es schon zu Beginn, heute erwartet jeder, dass ich über den Heiligen Geist spreche, und das kommt ja auch noch. Aber an Jesus geht kein Weg dran vorbei. Er ist zentral in der Verkündigung, er ist lebensnotwendig im wahrsten Sinne des Wortes, und bis heute wird immer wieder das Wort vom Kreuz gepredigt. Für die einen ist es Unsinn oder Torheit, aber für die anderen ist es Gottes Kraft und Lebenselixier. An Jesus scheiden sich die Geister. Da diskutiert man sich die Köpfe heiß. Und dabei meine ich nicht nur Debatten zwischen Christen und Juden oder Moslems und Christen. Auch innerhalb der Gesellschaft gibt es heftige Diskussionen. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, wenn es um ungeborenes Leben geht. Für Christen ist Jesus zentral. Sein Name ist Programm, er ist der von Gott gesandte Retter. Sein Name, hebräisch Jeshua, leitet sich von der Bedeutung ab, Gott rettet. Wie tut er das denn? Ganz klar, durch den Messias, durch den Gesalbten, durch Gottes Sohn. Etwa 30 Jahre aber lebte Jesus ziemlich still in der Versenkung. Zwar staunten die Eltern, als Jesus 12 war, wie weise er schon war und wie er mit der frommen Elite diskutierte. Jesus nahm noch weiter an Weisheit zu und ging dann schließlich den Weg seiner Bestimmung. Zunächst als Wanderprediger durch das Land. Menschen schlossen sich ihm an. Unglaublich war seine Rede. Erstaunlich, wie einfach, aber doch klar Jesus von Gottes Reich sprach. Er stellte den himmlischen Vater bildhaft vor Augen. Mehr noch, er lebte ihn vor. Wer Jesus sah, sah den Vater. Unter Gebet wählte Jesus den engeren Kreis aus. Eine Menschenmenge, die zunächst folgte, und daraus kristallisierten sich dann die Jünger heraus. Schüler, die andere lernen sollten. Nachfolger, die später selbst auch in die Nachfolge rufen sollten. 12 ganz normale Menschen. Oder eben nicht. 12 schräge Typen, die alles andere als manchmal Vorbilder waren. Zeloten, also Aufständische, oder Rebellen, Steuerbetrüger wie die Zöllner, Impulsive wie Petrus oder auch Zweifler wie der Thomas. Erstaunlich, mit denen will Jesus sein Reich bauen und Gemeinde gründen? Ja, mit Sündern, mit Versagern, mit Menschen, die Ecken und Kanten haben. Mal ehrlich, ich glaube, wenn wir das hätten entscheiden sollen, bei uns wären sie durchs Raster gefallen. Aber auch wir haben unsere Macken. Jesus zieht also mit diesen Menschen durch das Land, viele Sympathisanten schließen sich an, und es ist spektakulär, wie Jesus Menschen heilt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, und das Evangelium wird so anschaulich gepredigt. Ist das nicht cool? Genau daran hätten sie doch den Messias erkennen können. Jesaja 61 oder Jesaja 35, sie alle weisen auf den Gesalbten, auf den Messias, auf den Christus hin. All das sind seine Begleiterscheinungen. Daran hätten sie ihn erkennen können. Und das hätte Konsequenzen haben müssen, Folgen, nämlich Jesus nachzufolgen. Denn wo es einen Herrn, einen Rabbi gibt, Jesus, da gibt es auch Diener und Schüler. Jesus erzählt von Gottes Reich, wo andere Gesetze herrschen als zum Teil in der Welt. Da ist Fünfe nicht gerade, da haben Lügen keinen Platz oder Lästerei, Hass und Streit. Da soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Da regiert die Liebe und da zählt es zu dienen. Aber auf einmal kippt die Stimmung. Es wird ernst. Lest mal unter dem Aspekt Johannes 6, Abvers 60. Dort heißt es, das ist aber eine harte Rede, wer kann sie hören? Und die Nachfolger fingen an zu murren. Wir alle wissen, dass Murren nicht gut ist. Das erzeugt eine miese Stimmung und Unzufriedenheit. Bei den Nachfolgern trennt sich nun die Spreu vom Weizen. Einige glaubten nicht und gehen weg, so heißt es. Würden wir bis zum Schluss dabei bleiben, wenn es ernst wird? Aber Petrus erkennt, es gibt keine Alternative. Wohin sonst sollten wir gehen? Jesu Worte sind anders. Es sind Worte des ewigen Lebens. Sie haben erkannt, dass Jesus der Christus ist, Sohn des lebendigen Gottes, der Weg zu Gott, wo alles andere in eine Sackgasse führt. Und dank Jesus gibt es die Auferstehung. Jesus hat die Tür in den Himmel weit aufgestoßen und auch wir dürfen im Glauben beim Vater sein. Jesus ist die Wahrheit. Wer ihn und seine Worte in Frage stellt, der folgt der Lüge. Das ist hart. Das wollen die Leute nicht. Mal ehrlich, bring heute mal den Namen Jesus ins Spiel und unter Umständen bekommst du richtig Stress. Da darf man nicht alles so eng sehen. Da wird vielleicht an den Unis anders gelehrt. Da haben Sterben Jesu und Auferstehung gar nicht mehr den Stellenwert. Da bekommst du Gegenwind, nicht nur von Juden, die in Jesus nicht den Christus sehen. Auch Muslime sehen in Jesus maximal einen Propheten. In ihrer Religion hat Gott keinen Sohn, geschweige denn einen, der leidet, der für dich blutet, der sein Leben für deins gibt. Bekenne dich mal in deinem Umfeld als Christ und dann kann es sein, dass es richtig rund geht. Du wirst belächelt, beschimpft, es kommt eine Diskussion auf, meistens dann über Missbrauch in der Kirche. Ohne das schmälern zu wollen, das ist wirklich schlimm. Ich zitiere jetzt mal einen Satz von der Brigitte, ich hoffe, ich darf das. Brigitte sagt dann in solchen Fällen, da hast du recht, das Bodenpersonal ist nicht gut, aber der Herr ist gut. Bei Jesus laufen alle Fäden zusammen. Wenn in der Gemeinde unterschiedliche Meinungen und Diskussionen herrschen, Jesus ist der gemeinsame Nenner. Musikrichtung, Tradition, Lehre oder Mitarbeit. Der Inhalt muss Jesus sein, sonst passt etwas nicht. Und auch wenn dein Leben 70, 80 oder wie bei Martha fast 100 Jahre dauert, ohne Jesus schießt du am Ziel vorbei. Und genau in diese Situation spricht Jesus in Johannes 16. Und jetzt kommt der Text, der vielleicht etwas sperrig war. Ich lese ab Vers 5. Hartmut ist dann so freundlich und schaltet gleich mal weiter. Es geht um den Heiligen Geist. Jesus spricht: Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies alles gesagt habe. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagt oder sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, das hat er von mir. Soweit mal, bis dahin. Jesus lässt die Bombe platzen. Er geht weg und das ist gut so. Alle wach? An der Stelle sollte es sein. Aber mal ganz ehrlich, was ist denn gut daran, wenn Ihr Meister und Lehrer weggeht, wenn sich alles ändert und die Luft dünner wird? Jesus macht ja keinen Hehl daraus. Christsein ist nicht immer Zuckerschlecken. Die ersten Christen, sie wurden verfolgt, gesteinigt, geschlagen und verraten. Jesus kündigt das in den ersten 4 Versen vorher vor dem Abschnitt auch an. Das klingt nicht gerade lukrativ. Und auch heute sind Zeitungen voll davon. Der Weltverfolgungsindex bei Open Doors spricht Bände. Lebt doch mal als Christ im Irak, in Pakistan, in Nordkorea, im Sudan oder sonst und ihr werdet merken, was ich meine. Da wird dir was angehängt, was nicht stimmt. Da spuckt dir vielleicht die eigene Familie ins Gesicht, weil du Christ bist. Da wirst du benachteiligt, eingesperrt oder verlierst sogar dein Leben. Und wisst ihr was? Jesus weiß genau, wie sich das anfühlt. Während er mit seinen Jüngern zusammen ist, lässt seine Familie ihn rufen. Jesus soll nach Hause gehen. Schlimmer noch, sie sagen, er sei von Sinnen. Nachzulesen im Markus-Evangelium. Schon bitter, wenn so etwas aus den eigenen Reihen kommt, aus der eigenen Familie. Ich ziehe den Hut vor denjenigen, die ihrem Glauben treu bleiben, trotz aller Schwierigkeiten. Übrigens hat die Meinung der Familie sich grundlegend geändert. Sie werden später zu Zeugen Jesu. Ein Bruder von Jesus, Jakobus, war der langjährige Gemeinschaftsleiter von der Gemeinde in Jerusalem. Bitte betet auch für die Kinder im Zeltlager. Wir wünschen uns, dass sie von Jesus erfahren. Besser noch, dass sie Kinder Gottes werden. Es besteht aber die Gefahr, wenn sie nach Hause kommen, wenn sie begeistert sind, dass sie Gegenwind bekommen. Und das wollen wir nicht. Wir haben es hier noch gut. Wir können uns treffen, wann und wie wir wollen. Wir können offen unsere Meinung sagen. Allerdings bröckelt es auch hier. Spricht man Themen wie Schöpfung, Gender oder Homosexualität an, wenn man sich zur Bibel bekennt, dann bist du schnell in einer konservativen Ecke oder giltst als intolerant. Wozu bin ich bereit? Was würde ich um Jesu Willen auf mich nehmen? Belächelt oder verspottet zu werden? Aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden, wie es hier Vers 2 sagt? Nachteile in Kauf zu nehmen oder vielleicht sogar in den Tod zu gehen? Es bewegt mich, wenn wir den Brief vom Gefangenen des Monats bekommen. Die Anklage ist oft lächerlich, aber die Konsequenzen enorm. Oder schaut mal draußen im Schriftenständer, da sind noch so kleine Kalender von der Märtyrerkirche. Da ist einiges los und da wird berichtet, was Christen angehängt wird und wo sie euer Gebet brauchen. Das schreit nach Gerechtigkeit. Das fordert einen Beistand, einen Anwalt, der ihnen aber oft verwehrt wird. Wer kann also diese Lücke füllen? Christen sollen diesen Beistand bekommen. Und das kündigt Jesus in Vers 7 an. Er sagt: Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Bis jetzt war für die Jünger alles gut, Wunder erlebt, Zeichen gesehen, den himmlischen Vater vor Augen. Hätte das nicht so bleiben können? Nein, das hätte es nicht. Zumindest nicht, wenn wir mit dem Vater versöhnt werden wollen. Und zur Versöhnung brauchen wir den Sohn. Jesus ist der Weg. Da führt kein anderer Weg dran vorbei. Hier in Vers 7 heißt es, nach Gute Nachricht Bibel, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Oder in einer anderen Übersetzung, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Oder im Griechischen bedeutet es, es nützt euch. Oder um es mal mit meinen eigenen Worten zu sagen, wir brauchen es, dass Jesus weggeht. So schwer es uns und auch den Jüngern fällt, es dient uns, es hilft uns. Wir brauchen es, dass Jesus fortgeht. Mein dritter Punkt, und jetzt geht es konkret um den Heiligen Geist, und der ist wichtig. Er ist unser Tröster, der Helfer, der Geist der Wahrheit. Aber wahrscheinlich stellt sich die Frage, warum ist es so wichtig, dass Jesus, um es salopp zu sagen, einen Ersatz schickt? Und in meinen Augen gibt es dafür verschiedene Gründe. Die Jünger und auch wir als seine Nachfolger, wir brauchen Hilfe. Der Heilige Geist vertritt Jesus. Er tritt in seine Fußstapfen. Die beiden wirken synchron. Jesu Handeln und das Handeln und Wirken des Heiligen Geistes sind eins. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist, Jesus war zu Lebzeiten bei den Jüngern, aber der Heilige Geist, er wohnt in ihnen. Jeder Christ, er wurde bei seiner Bekehrung, als er zum Glauben gekommen ist, ein Tempel des Heiligen Geistes. Er hat den Heiligen Geist bekommen, der bei ihm eingezogen ist. Es ist wie eine göttliche WG, eine Wohngemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und mit dem sind wir versiegelt. Was bedeutet das? Versiegelt bedeutet, hier ist das Eigentumsverhältnis geklärt, wer zu wem gehört. Wir dürfen, und das wünsche ich mir für alle, dank Jesus Kinder Gottes sein. Wir gehören zu Gott. Und deshalb brauchen wir Jesus und auch den Heiligen Geist in unserem täglichen Leben. Und er hilft uns. Er zeigt die Sünde auf, Vers 8. Er macht sie sichtbar. Er überführt uns. Er legt quasi den Finger in die Wunde und deckt Vergehen auf. Mit dem Heiligen Geist bekommen wir ein Gespür dafür, was gut und was richtig ist. Und er wird uns auch in der Wahrheit anleiten. Die brauchen wir, eine Richtschnur, einen Maßstab. Insbesondere, weil Jesus als Wahrheit in Person nicht mehr da ist. Und Aufgabe und Wesen des Heiligen Geistes ist es, Jesus zu verherrlichen. Auch wir können das, Jesus in unserem Leben und mit unserem Verhalten groß machen. Dem Heiligen Geist ist es zu verdanken, dass sich Trauer in Freude verwandeln kann, trotz aller Umstände. Ich glaube, das meint das Lied, in dir ist Freude, in allen Leide. Diese Freude kann niemand nehmen, was auch immer kommt. Die römischen Kaiser waren total irritiert, als die Christen in der Arena kurz vor ihrem Tod gesungen haben. Auch Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi, sie hatten ein Lied auf den Lippen. Normal ist das nicht. Das schafft man nicht aus sich selbst heraus. Da braucht man einen Tröster, einen Beistand, einen Helfer, den Heiligen Geist. Und den können wir auch im Jesu Namen beim Vater bitten und wir werden es empfangen, wenn es in Gottes Sinne ist. Vers 23. Der Heilige Geist befähigt uns. Er gibt uns wundervolle Gaben, die wir einbringen können und auch sollen, zum Wohle der Gemeinde. Der Heilige Geist kann im rechten Moment die rechten Worte schenken, vielleicht vor Gericht, wenn unsere eigenen Worte versagen. Da gibt sie der Beistand von oben. Oder bei einem Trauerfall, wenn du gerufen wirst, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Der Heilige Geist kann es schenken. Ich habe es einmal erlebt, als bei einem Bekannten von mir das Haus abgebrannt ist und seine Frau ums Leben gekommen ist und er wirklich in einer Sekunde auf die andere all sein Hab und Gut verloren hat. Und plötzlich war er am Telefon. Was sagst du dann? Das ist nicht so einfach, aber der Heilige Geist kann es schenken. Wenn wir eng mit dem Heiligen Geist verbunden bleiben, dann zeigt das Wirkung. Die Bibel spricht da von Früchten des Heiligen Geistes. In einer engen Gemeinschaft mit ihm, mit dem Heiligen Geist, können wir Jesus ähnlicher werden. Und dann werden wir im Glauben wachsen, zum Beispiel in der Liebe, Freude, Frieden, Geduld, in der Freundlichkeit, in der Güte, Treue, im Glauben, in der Rücksichtsnahme, Sanftmut oder auch in der Selbstbeherrschung. Und der Heilige Geist, er wird dir Kraft geben. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie gewaltig der Heilige Geist ist. Als vor 2000 Jahren der Heilige Geist zu Pfingsten in Jerusalem kam, da gab es ein Brausen, ein Wind. Manchmal wird er auch mit Feuerflämmchen dargestellt. Aber ich glaube, das ist alles viel zu klein gedacht. Gottes Kraft ist so gewaltig, dass er sogar Tote damit auferwecken kann. Es gleicht einem Kernkraftwerk oder moderner gesagt einer Powerbank, wenn der Heilige Geist wirkt. Ein geht nicht, gibt es bei Gott nicht. Aber ich glaube, trotz allem tun wir uns schwer, wenn wir den Heiligen Geist beschreiben sollen. Wir überlegen oft in der Moderation oder auch in der Predigt, wie können wir den Heiligen Geist vermitteln und verdeutlichen? Er ist ja nicht sichtbar. Es erinnert mich ein wenig an Strom. Aber Strom kann man an den Geräten erkennen und auch der Heilige Geist hinterlässt Spuren. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs und sie waren überhaupt nicht aufnahmefähig, was dann noch kommt. Und ich kann die Jünger auch ein Stück weit verstehen, dass sie an diesem Moment festhalten wollten. Lieber einen Jesus vor Augen als einen Heiligen Geist, den man nicht sieht. So dachten sie. Aber dieser entscheidende Unterschied, und da wiederhole ich mich, ist der große Vorteil, den wir im Heiligen Geist haben. Jesus war zu Lebzeiten nur bei den Jüngern, aber der Heilige Geist wohnt in ihnen. Merkt ihr den Unterschied? Einerseits war es für die Jünger einfach, bei Gott zu sein. Sie hatten Jesus jeden Tag vor Augen, sie konnten ihn berühren, sie konnten mit ihm reden. Allerdings, weil Jesus auch Mensch war, war er zu Lebzeiten Grenzen unterworfen. Natürlich hätte er die als Gottes Sohn auch sprengen können. Aber er hatte als Mensch Bedürfnisse und Grenzen. Wenn Jesus also zur Toilette ging, dann war er in dem Moment nicht da. Zwar konnten die Jünger Jesus fragen, aber halt nicht immer. Mit dem Heiligen Geist haben sie nun einen ständigen Begleiter, der in ihnen ist. Sie müssen Jesus nicht suchen, denn in dem Heiligen Geist ist er schon da. Wenn ich zum Beispiel Führung, Wegweisung oder Trost brauche, Gott ist da. Mit dem Heiligen Geist habe ich einen Berater, der mein Denken lenken kann, der meine Gefühle versteht. Der Heilige Geist ist nicht limitiert, er wirkt grenzenlos in Nationen, nichts ist ihm verschlossen oder zu schwer. Das meinte Jesus, indem er sagte, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott kann mit jedem seiner Nachfolger weltweit und zu jeder Zeit kommunizieren. Er kann an verschiedenen Orten gleichzeitig wirken. Ist das nicht cool? Ich glaube, die Jünger damals haben das nicht verstanden. Und manchmal ist es uns auch nicht bewusst. Aber Gott ist da. Seine Nachfolger waren in den letzten Tagen für Jesus nicht immer aufnahmefähig. Sie drehten sich um sich selbst oder wer die besten Plätze im Himmel bekommt. Aber dass Jesus sie auf die bevorstehenden Ereignisse und vor allen Dingen einen Ausweg daraus vorbereiten wollte, haben sie zu dem Zeitpunkt nicht so recht begriffen. Wie groß war da die Trauer, als Jesus weg war? Die Jünger brauchten einen Beistand, einen Tröster, einen Helfer. Ohne ihn wären sie aufgeschmissen gewesen. Mit nur einem Gedanken kann der Heilige Geist in dir Leben, Hoffnung, Kraft, Freude und Ermutigung schenken und zusprechen. Der Heilige Geist hilft zu verstehen, was Jesus gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Gottesdienst vor 4 Jahren erinnert. Er war Corona-bedingt auf der Wiese bei Ewalds Heinz und es wehte der Wind, wie es zu Pfingsten vielleicht vor 2000 Jahren auch war. Ich hatte auf dem Flipchart einiges vorbereitet zum Heiligen Geist. Ich wollte einen Steckbrief erstellen mit einigen Merkmalen, aber die Zettel flogen mir wegen des Windes nur so um die Ohren. Heike hat mir dann freundlicherweise beim Aufkleben geholfen und da war dann eine Übersicht zum Heiligen Geist entstanden, ein Steckbrief. Und er hat mir geholfen, die Aufgaben, die Bezeichnungen, das Wesen und auch die Merkmale des Heiligen Geistes deutlich zu machen und einzuordnen. Es sah damals so aus, ist vielleicht etwas unübersichtlich, deswegen habe ich es nochmal etwas anders gestaltet. Und das war dieser Steckbrief, wo zum Beispiel deutlich wird, dass der Heilige Geist ewig ist. Er wirkt uneingeschränkt, er vertritt uns. Er macht uns bei Zweifeln bewusst, dass wir Kinder Gottes sind. Er erinnert uns an die Worte Jesu. Er tröstet uns. Und durch den Heiligen Geist hat Gott uns wunderbare Fähigkeiten und Gaben geschenkt. In der Kürze. Ein letztes. Der Heilige Geist stiftet Gemeinschaft. Zu Pfingsten spricht man auch von Geburtstag der Kirche. Und Martina hat ja auch einiges dazu gesagt. Deshalb habe ich mal, wie bei jedem Geburtstag üblich, ein Geschenk mitgebracht. Es darf dann nicht fehlen. Und dieses Geschenk ist der Heilige Geist, das Geschenk, was Gott uns gemacht hat zu Pfingsten. Der Heilige Geist, er verbindet. Er ist quasi der Kitt in der Gemeinde. Manchmal grüßen wir, oft auch in Kirchen, mit einem alten Gruß aus 2. Korinther 13, Vers 13. Und dort heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und wie der Heilige Geist Gemeinschaft schenken kann, ich glaube, das haben wir auch in der Freizeit erlebt und nochmal durch die Bilder eindrücklich vor Augen gehabt. Eine letzte Frage. Warum ist der Heilige Geist auch für mein Leben so wichtig? Der Heilige Geist ist unsere Anzahlung, unser Pfand, unsere Garantie auf den Glauben, den wir an Jesus und sein Sterben und seine Auferstehung haben. Und durch den Heiligen Geist werden wir dann ewiges Leben bekommen. Mit dem Heiligen Geist an der Seite haben wir eine Hilfe, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bist du mit dem Heiligen Geist, mit Jesus unterwegs oder merkst du ihn manchmal nicht, wie damals die Emmaus-Jünger, die mit Jesus nicht rechneten? Der Heilige Geist verdeutlicht mir Gottes Einstellung, vielleicht auch eine bestimmte Haltung zu aktuellen Fragen. Ich erinnere mich an das eine Workshop, was Horst mit Peter hatte, wo es um Pazifismus geht und wie ein Christ dazu stehen sollte. Mit dem Heiligen Geist bist du befähigt. Du hast Gaben bekommen, wunderbare Gaben, die du einbringen kannst. Und glaub mir, ohne dich würde etwas fehlen. Lass dich doch vom Heiligen Geist verändern. Das sind die Früchte, die er in deinem Leben schenkt. Jesus hatte in seinem Leben einige Zeichen und Wunder gewirkt. Und auch der Heilige Geist hinterlässt Spuren. Und wir werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Jesus hatte Zeichen und Wunder gewirkt. Und warum er das getan hat, können wir in Johannes 20 nachlesen, dem Schluss, den beiden Schlussversen. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch, also der Bibel, stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt im Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Ich komme zum Schluss. Der Heilige Geist wirkt damals wie heute. Und warum? Damit wir zum Glauben kommen, im Glauben bleiben und im Glauben fest werden und wachsen. Der Heilige Geist macht den groß, der ewiges Leben für uns ermöglicht hat, nämlich Jesus. Und dem gilt es nachzufolgen, denn er hat Worte des ewigen Lebens. Das ist die Nachricht von Pfingsten. Amen.